Deutschlandfunk Interview.
Heute vor genau 5 Jahren trafen die deutsche Bundeskanzlerin und der österreichische Kanzler eine historische Entscheidung. In Ungarn festsitzende Geflüchtete durften nach Österreich und Deutschland weiterreisen. Und allein am 1. Septemberwochenende 2015 überquerten 15.000 Menschen die Grenze zu Österreich. Die meisten reisten dann nach Deutschland weiter. Die Willkommenskultur hielt allerdings nicht lange an. Die Asylbewerberzahlen gingen ab 2016 zurück, weil die Länder entlang der Balkanroute den Weg immer weiter erschwerten und auch weil die EU einen Deal mit der Türkei geschlossen hat. Aber eine Lösung der Flüchtlingsfrage hat die EU noch immer nicht gefunden. Und weiterhin leben Menschen in überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln. Weiterhin kommen Menschen übers Mittelmeer. Auf Lampedusa steigen aktuell wieder die Flüchtlingszahlen. Deutschland schlägt im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft nun vor, dass Asylverfahren an Außengrenzen durchgeführt werden und dann weniger Geflüchtete verteilt werden auf die europäischen Länder. Macht Österreich damit? Das kann ich jetzt Alexander Schallenberg fragen. Er ist österreichischer Außenminister der türkis-grünen Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Vor 5 Jahren haben die deutsche Kanzlerin und der österreichische Kanzler Geflüchtete aufgenommen. Vermissen Sie solche Gesten der Menschlichkeit in der heutigen Flüchtlingspolitik?
Ich glaube, dass ganz Europa seit 2015 enorm viel dazugelernt hat. Wir waren damals eigentlich von dieser Krise überrascht auf diesem Kontinent und es wurden Beschlüsse gefasst, die man heute, glaube ich, in dieser Form nicht mehr treffen würde.
Sie sagen, wir haben dazugelernt, aber es gibt ja noch immer keine geordnete Lösung.
Sie haben vollkommen recht, aber ich habe eigentlich große Erwartungen an das, was die Kommission vorschlagen wird, jetzt im September oder im Herbst, einen umfassenden Vorschlag zur Reform der Asyl- und Migrationspolitik in der Europäischen Union. Und ich glaube, das Wesentliche für uns alle ist, dass wir dazugelernt haben. Wir dürfen nicht in alte Verhaltensmuster verfallen und wir sollten nicht das Pferd von hinten aufzäumen.
Ja, aber man muss ja sagen, auch nach 5 Jahren leben noch immer Geflüchtete unter menschenunwürdigen Bedingungen, jetzt auch mit Corona-Fällen in Lagern in Griechenland. An den Grenzen werden Menschen zurückgedrängt, ohne dass sie Asylanträge stellen können. Im Mittelmeer ignorieren Staaten ihre Pflicht zur Seenotrettung. Ist da nicht die europäische Flüchtlingspolitik bis jetzt gescheitert?
Also es stimmt, wir haben nach wie vor keine Lösung. Ich sehe nicht, dass Staaten ihre Pflichten nicht nachkommen, zum Beispiel zur Seenotrettung. Aber der wesentliche Ansatz muss für uns alle doch sein, dass Menschen gar nicht in diese Situation gebracht werden. Und ich glaube, der Vizepräsident der Kommission, Margarete Schienert, hat das einmal sehr schön beschrieben. Er hat gesagt, die Migrationspolitik und Asylpolitik in Europa ist ein Haus aus 3 Stockwerken. Erster Stockwerk ist die Zusammenarbeit mit den Ländern des Transits und der Herkunft. Zweites Stockwerk ist ist Frontex für Außengrenzkontrolle und das dritte Stockwerk ist dann die Frage der internen Verteilung. Und es wird kein stabiles drittes Stockwerk geben, wenn es nicht ein erstes und zweites Stockwerk gibt. Und ich glaube, das ist ein sehr logischer Ansatz, den wir auch seit 2015 in Österreich verfolgen.
Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hat jetzt vorgeschlagen, dass in den Asylzentren an den EU-Außengrenzen das Asylrecht schon geprüft werden soll und dann eine kleine Anzahl von Menschen innerhalb der EU verteilt werden soll. Würden Sie da mitmachen?
Also ich glaube, das ist nicht eine Lösung des Problems letzten Endes. Was unser Ansatz sein muss in Europa, ist, dass wir eigentlich dazu beitragen, dass Menschen sich erst gar nicht auf den Weg machen müssen. Und da, glaube ich, müssen wir noch sehr viel mehr investieren in der Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern und Transitländern. Europa ist der größte Geber an Entwicklungszusammenarbeit weltweit. Und wir sind ein Handelsblock von globaler Bedeutung. Und diese Hebel sollten wir viel stärker einsetzen, um hier den Menschen vor Ort zu helfen, statt dass man sich überlegt, wie man mit Asylzentren, sei es an der Grenze oder sonst wo in Europa, hier versucht, eigentlich Symptombekämpfung zu machen, statt das Problem an der Wurzel anzugehen.
Ja, aber es wird ja auch argumentiert, dass die Menschen so oder so kommen. Und wenn man eben vor Ort hilft, die Menschen im Zweifel mehr Geld haben für die Flucht und dann auch kommen. Ich würde gerne noch mal kurz bei dem Punkt bleiben mit der Verteilung. Sie argumentieren ja auch häufig mit Kapazitätsproblemen, dass man nicht so viele Leute aufnehmen kann. Wenn es festgelegte Quoten gäbe, könnte Österreich dann nicht gut planen und wäre nicht überfordert?
Also ich glaube, das ist genau der Punkt, wo ich sage, da machen wir wieder den Fehler, dass wir das Pferd von hinten aufzäumen. Es wird dieses dritte Stockwerk, diese Frage der Verteilung innerhalb Europas nicht geben, wenn nicht erst und zweite Stockwerke da sind. Und wir wissen doch alle, dass eine Reihe von Mitgliedstaaten schlicht nie einer Quote innerhalb Europas zustimmen werden. Und das wäre eine reine Symptombekämpfung. Also sagen wir haben 1.000 Menschen, die werden verteilt. Was geschieht dann? Es kommen wieder 1.000, danach 2.000, danach 10.000. Das ist nicht die Lösung des Problems und ich glaube, unser Ansatz sollte ein ganz anderer sein.
Ja, aber Sie könnten ja zum Beispiel versuchen, die Visegrad-Staaten, mit denen Sie gut klarkommen, zu überzeugen, dass die zumindest ein paar aufnehmen.
Ich glaube, diese Diskussion machen wir jetzt seit 5 Jahren und sie ist fruchtlos und wir wissen schlicht und ergreifend, dass in einigen Mitgliedstaaten es nie Zustimmung geben wird. Und ich glaube, das ist immer der falsche Ansatz. Also man beginnt mit der Quotendiskussion und wenn wir etwas gelernt haben im Rat der Europäischen Union seit 2015, ist, dass diese Diskussion nicht zu einem Erfolg führt.
Aber nochmal zu dem zweiten Punkt. Bei Asylverfahren an den Außengrenzen wären Sie dabei?
Ich glaube auch da. Wir sind natürlich bereit, über alle möglichen Ansätze zu reden. Aber was es braucht, ist einen holistischen Gesamtansatz. Wir müssen ansetzen bei einem effizienten Außengrenzschutz. Wir müssen ansetzen bei der Zusammenarbeit mit den Transit- und Herkunftsländern. Gerade wird auch das Cotonou-Abkommen verhandelt von der Kommission. Das ist ein wesentliches Vehikel, wo wir ansetzen könnten, das aber von der Diskussion derzeit vollkommen ausgeklammert wird. Und wir machen immer wieder denselben Fehler in der europäischen Debatte, dass wir dann mit Einzelvorschlägen, sei es Asylzentren, sei es Verteilungsquoten, beginnen, ohne dass wir uns der Gesamtfrage eigentlich stellen. Und ich glaube, die Erfahrung der letzten 5 Jahre ist, das wird nicht zu einem Ergebnis führen.
Das heißt, Deutschland kann nicht auf Ihre Hilfe hoffen bei diesen Vorschlägen, die es jetzt gemacht hat?
Deutschland kann selbstverständlich auf unsere Hilfe hoffen als EU-Vorsitz. Aber noch einmal, und das haben wir eigentlich schon 2018 unter österreichischer Präsidentschaft vereinbart, es braucht alle Dimensionen, die interne, die externe und den Außengrenzschutz. Und das wurde auf Ebene der Staats- und Regierungschefs damals vereinbart. Und ich glaube, das sollte der Ansatz sein, mit dem wir hier arbeiten.
Das klingt sehr realistisch, aber das ist ja in der Tat illusorisch. Also allein, wenn man die Entwicklungspolitik anschaut und wie Sie sagen, vor Ort den Menschen hilft, wo soll man denn da überhaupt anfangen? Also es gibt ja so viele Regionen der Welt, wo wir dann helfen müssen. Das geht gar nicht.
Nein, Sie haben natürlich recht, dass man das Gefühl hat, manchmal vor diesem Problem und den sozusagen Ungleichgewichtungen auf der Welt, dass man verzweifeln könnte.
Ja, nicht nur aber das Gefühl, das funktioniert ja tatsächlich auch nicht. Also wir können ja nicht der kompletten Welt helfen, damit keine Geflüchteten kommen.
Also da kann ich Ihnen nicht ganz zustimmen, denn wenn ich Ihrer Gedankenkette folgen würde, müsste man ja sagen, dass man den Entwicklungszusammenarbeit per se einstellen müsste. Ich glaube, das wäre nicht der richtige Ansatz. Wir sind der größte Geldgeber und wir können hier vielleicht andere Akzente setzen, stärker mit den Herkunfts- und Transitländern zusammenarbeiten. Ägypten ist so ein Fall, wo es sich zeigt, dass es funktionieren kann. Es setzen keine Boote ab. Und wir arbeiten vor Ort mit den Institutionen. Jetzt haben wir eine Situation, wo plötzlich Menschen viel stärker aus Tunesien kommen. Ich glaube, da muss man ansetzen. Selbstverständlich wird es immer Menschen geben auf dieser Welt, die aus wirtschaftlichen Gründen, und ich rede hier eben nicht von der Genfer Flüchtlingskonvention, sondern von dem Phänomen, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, viel stärker der Wirtschaftsmigration, die sich auf den Weg machen werden und versuchen werden, in Regionen zu kommen, wo sie sich eine bessere Perspektive erhoffen. Das ist völlig selbstverständlich. Das heißt, unsere Aufgabe ist, ihnen vor Ort eine Perspektive zu geben.
Nein, man muss auch sagen, also viele der Menschen flüchten tatsächlich vor Krieg und aus Krisen, nicht aus wirtschaftlichen Gründen.
Nein, das stimmt absolut. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt überlegen, die Situation im Libanon, da müssen wir ansetzen, müssen den Menschen die Möglichkeit geben, vor Ort oder dort, wo sie, die Menschen bewegen sich eigentlich nicht freiwillig aus ihrem Sprach- und Kulturkreis. Das machen sie nur in äußerster Not. Und da müssen wir ansetzen und ihnen vor Ort eine Perspektive geben. Und das gelingt zum Großteil, weil die meisten sich dann doch nicht auf den Weg machen. Und ich glaube, eine Rückkehr zur Politik von 2015 wäre völlig verfehlt, weil dann hätten wir wieder an unseren Grenzen die Zahlen, die wir damals hatten.
Und was wäre mit einer legalen Einwanderung? Der deutsche Innenminister Seehofer, der hat zumindest angedacht, dass es einen legalen Weg gibt durch ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz in ganz Europa. Wären Sie dabei?
Also eine legale Einwanderung braucht es, das ist völlig zweifelsfrei. Nur das Bild, das ich hier zeichne, ist, wir sollten nicht beginnen, über die Tür zu reden, während alle noch durchs Fenster einsteigen. Also reden wir mal über den Außengrenzschutz, reden wir über die Zusammenarbeit. Aber ja, Sie haben vollkommen recht, es braucht legale Zuwanderungsmöglichkeiten nach Europa. Schließlich braucht Europa auch die Fachkräfte und die Verjüngung damit einhergeht.
Also wären Sie dabei bei einem Fachkräfteeinwanderungsgesetz?
Auch da wieder, wenn es Teil eines Gesamtpakets ist. Also es bringt in der Migrationsthematik nicht, sich immer nur Teilbereiche herauszuziehen und zu sagen, was machen wir mit den Personen, die auf einem Schiff ankommen, was machen wir mit den Personen, die es dann zum Teil mit zynischen Mitteln von der Türkei an die Grenze gebracht und die es dann rüberschaffen. Das ist der falsche Ansatz. sollten uns endlich dazu durchdringen, zu dem, was die Staats- und Regierungschefs 2018 vereinbart haben, einen holistischen Gesamtansatz. Es wird keine Lösung geben, wenn wir nicht alles gemeinsam angehen. Und das ist, glaube ich, sinnvollerweise auch der Ansatz, den die Kommission verfolgen wird.
Genau, die wird ja in Kürze Vorschläge vorlegen zur gemeinsamen Asylpolitik. Wie konkret unterstützt Österreich die EU-Kommission bei der Lösung der Flüchtlingsfrage?
Also die Kommission hat mit uns Kontakt gesucht, sowie mit allen anderen Mitgliedstaaten. Wir haben unsere Vorstellungen mit ihnen geteilt. Wir haben ja auch 2018 als EU-Vorsitz ganz konkrete Vorstellungen und Kompromissmöglichkeiten auf den Tisch gelegt, so wie alle EU-Vorsitze seit damals, die bisher nicht gefruchtet haben. Aber wir haben damals sehr wichtige Erfahrungen gesammelt, wo vielleicht ein Kompromiss möglich ist. Und eines muss uns allen klar sein, wenn wir wirklich eine europäische Asyl- und Migrationspolitik brauchen, dann brauchen wir alle Mitgliedstaaten an Bord, und zwar auch die von Ihnen genannten Visegrad 4. Und das ist doch für uns eigentlich ein gemeinsames Ziel, das erfolgenswert ist.
Aber ein sehr unrealistisches.
Nein, das sehe ich nicht so. Wir haben viele Themen. Denken Sie jetzt nur an den mehrjährigen Finanzrahmen und sozusagen Corona-Hilfspakete. Da hieß es auch am Anfang, dass wir hier die Gegensätze kaum überbrücken können. Und es ist dann trotzdem gelungen. Also Europa ist ein Kontinent des Kompromisses und der Entscheidungsfindungen, die manchmal schwierig sind. Und ich glaube auch, dass es hier möglich ist.
Herr Scheinberg, wir müssen noch über ein zweites Thema sprechen an diesem Morgen. Und zwar, wir müssen schauen auf den Fall des vergifteten russischen Oppositionellen Alexei Nawalny. Die deutsche Bundesregierung hat das aufs Schärfste verurteilt. Verurteilt Österreich das genauso scharf und wird jetzt auch den russischen Botschafter einbestellen?
Also wir verurteilen das sehr scharf. Das wirft ein ganz erschreckendes Licht auf Russland, und Moskau muss hier absolut Klarheit schaffen, schon im eigenen Interesse. Und ich bin sehr froh, dass wir gestern eine sehr deutliche gemeinsame Erklärung der Europäischen Union hier gefunden haben und eine gemeinsame Sprache sprechen. Ich glaube, das ist der wesentliche Fall. Und ja, wir hatten schon Kontakt mit der russischen Botschaft hier. Das ist ein Punkt, wo, glaube ich, die Forderung von europäischer Ebene ganz klar ist. Es bedarf einer transparenten Untersuchung und einer Aufklärung in dieser Sache.
Die Opposition bei Ihnen fordert, dass Sie den russischen Botschafter einbestellen. Warum zögern Sie da?
Also, dass diese Forderung vorliegt, ist mir gar nicht bewusst. Und wir hatten bereits Kontaktgespräche mit dem russischen Botschafter. Also da kann ich Sie beruhigen, das ist bereits erfolgt.
Wie konkret sollte eine europäische Antwort aussehen? Sollte es zum Beispiel Sanktionen geben?
Ich glaube, Sanktionen sind, da stellt sich dann die Frage, gegen wen. Ich glaube, ja, es müssen die verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden. Und es muss Russland selber jetzt einen Beitrag dazu leisten. Sie können nicht jetzt einfach tatenlos zusehen. Und ich glaube, als Europäische Union tun wir gut daran, die Möglichkeit für Sanktionen auch in den Raum zu stellen. Aber die Frage, die natürlich jetzt geklärt werden muss, ist, wer ist eigentlich dafür verantwortlich?
Es gab jetzt viele Fälle in den vergangenen Jahren. Glauben Sie noch daran, dass Russland tatsächlich irgendwann zuhört?
Ich glaube schon, weil im Grunde genommen braucht uns Russland auch in ökonomischer Hinsicht genauso wie wir sie. Und ich glaube, dass ein Satz von Steinmeier, also noch Außenminister, dass er wahr ist, es wird keine Stabilität und Sicherheit in Europa gegen, sondern nur mit Russland geben. Und das gilt auch umgekehrt. Und das weiß man in Moskau. Und ich glaube, dass es hier trotzdem die Möglichkeit geben wird, mit ihnen zusammenzuarbeiten und hier letztlich Klarheit in dieser Situation zu schaffen. Ich bin da eigentlich recht zuversichtlich.
In den anderen Fällen hat das immer nicht geklappt. Da wurde nicht aufgeklärt und es gab keine Zusammenarbeit.
Ich glaube, dass wir hier eindeutig eine Druckkulisse aufbauen müssen, und das muss alle Bereiche unseres Dialoges und der Zusammenarbeit mit Russland erfassen. Und wie gesagt, es ist auch wichtig sicher, dass wir auf europäischer Ebene auch Schritte wie Sanktionen zum Beispiel in den Raum stellen und die nicht jetzt von vornherein ausschließen.
Das sagt Alexander Schallenberg. Er ist österreichischer Außenminister. Vielen Dank, dass Sie sich heute Morgen die Zeit für uns genommen haben.
Danke Ihnen für die Möglichkeit.